Hashtag, so geht's auch, so heißt ja unser Podcast von der Guardini Stiftung in Berlin. Das ist unsere Online-Waffe gegen die Pandemie. Also wir hatten ja auch die Probleme, dass wir keine großen Auftritte machen konnten. Und wir haben einen weiteren Gast in der Folge 4 und das ist Anna-Luise Oppelt. Schön, dass Sie erstmal hier sind, bevor wir dann sagen, wer Sie sind und so erstmal.
Hallo.
Gefördert wird unser Podcast von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Ja, wir beginnen. Anna-Luise Oppelt, Sie singen. Beschreiben Sie doch mal nochmal in welchen Worten, was Sie machen und wo Sie es machen, wenn Sie dürfen, wie Sie wollen, nämlich außerhalb des Coronas. Wie war das Leben vor Corona?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, das Leben nach Corona wird gar nicht mehr so werden wie das Leben vor Corona als allerersten Punkt. Mein Leben vorher war so und ist auch im Moment noch so, ich bin freischaffende Sängerin im klassischen Bereich. Das heißt, ich bin ausgebildet als Opernsängerin, singe Konzerte, Opern, bin auch Mitglied bzw. freie Mitarbeiterin in mehreren Ensembles. Also das ist einerseits sind das Rundfunkchöre, andererseits sind das ganz freie Ensembles, so wie der Balthasar Neumann Chor zum Beispiel. Ich singe verschiedene Kirchenkonzerte oder auch Konzerte von freien Chören, mache freie Opernprojekte. Mein Leben sah so aus, dass ich ungefähr so ein Drittel der Zeit höchstens zu Hause war in Berlin, wo ich meine Wohnung habe, und die andere Zeit entweder auf Tourneen war oder auch so im Rundfunk gearbeitet habe. Und das war dann in Hamburg oder in Leipzig, da bin ich meistens. Das heißt, ich habe viel Zeit im Hotel verbracht.
Lieben Sie dieses Leben aus dem Koffer eigentlich? Oder haben Sie dann oft auch gesagt, nee, so eine Auszeit jetzt verordnet oder nicht, ist mal ganz gut? Oder war das schon so, dass man Sie rausgerissen hat, so mitten aus dem Leben?
Also ich hatte letztes Jahr noch ein spezielles Jahr, da hatte ich eine Sondersituation quasi für mein freiberufliches Leben. Ich hatte eine Elternzeitvertretung im Rundfunkchor in Leipzig. Das war eine 100%-Stelle, die befristet war. Das war für mich schon nochmal was Besonderes, so voll angestellt zu sein quasi. Da bin ich immer zwischen Berlin und Leipzig dann gependelt und habe zwischendurch noch so meine Solokonzerte reingequetscht und habe dann einfach gemerkt, das ist definitiv zu viel. Also beides kann man nicht schaffen. Und ansonsten, das Hotelleben hat natürlich Vor- und Nachteile. Also ich liebe das, die Welt zu sehen und zu bereisen. Und die meisten Reisen, die ich gemacht habe, waren durch mein Singen. Also ich war in Südamerika, China, Hongkong, Japan. Da wäre ich jetzt von alleine so nicht hingefahren. Ich hoffe auch, dass ich noch viele Orte auf diese Weise sehen werde. Ich habe aber in der Zeit tatsächlich gelernt, ich muss mir unbedingt dabei immer noch Zeit für mich nehmen, irgendwelche Freiräume für mich, auch auf einer Tournee nehmen. Im besten Fall kann ich mir ein paar Tage dranhängen. Die meisten Veranstalter erlauben das, dass ich also später zurückreisen kann und dann auch noch was vom Land habe, wo ich gerade bin. Das ist mir immer wichtiger geworden. Auch um zwischen den Projekten irgendwie umschalten zu können. Also ich finde es schon, es war so, dass ich im normalen Leben oft keine Zeit dafür hatte, mich auf die neuen Stücke so viel vorzubereiten, wie ich es gerne gewollt hätte. Also ich habe mich immer vorbereitet, aber immer so mit der Uhr, jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit dafür, jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit, mich einzusingen vor der Probe. An dem Tag muss ich das und das und das Stück lernen und dann muss ich das können und dann ist das dran. Und das habe ich sehr genossen jetzt in der Corona-Zeit tatsächlich, endlich mal so viel Zeit zu haben, wie es eigentlich braucht, wie für mein Gefühl, wie ich brauche, um meine Stimme zu trainieren. Das ist ja wirklich ein Training, was man da macht, ein körperliches Training, um den Körper in die Verfassung zu bringen, wie ich einfach gut leben kann, was oft auf einer Tournee natürlich nicht möglich ist. Da hat man unmögliche Reisezeiten, Flugzeiten, Jetlag. Man hat schlechte Hotelzimmer, man schläft schlecht. Das ist alles so wichtig eigentlich, um gut singen zu können, dass man so eins ist mit allem. Das ist jetzt ein großer Unterschied gewesen von der Corona-Zeit zur Vor-Corona-Zeit.
Sind Sie da sozusagen allein als Handlungsreisende in Sachen Musik oder haben Sie dann doch immer noch irgendjemand dabei, der vielleicht mit Ihnen mitreist, weil er Sie am Klavier begleitet oder ein Repetitor oder irgendjemand? Oder sind Sie dann wirklich, lassen Sie sich dann immer wieder auf vollkommen neue Orchester ein und auf vollkommen neuen Gruppierungen, das ist ja auch nicht so leicht. Ich meine, sie haben vielleicht das gleiche Repertoire, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man in einer anderen Stadt mit dem anderen Orchester plötzlich ganz neu anfangen muss. Oder wie muss man sich das vorstellen, diese Unterschiede?
Also die großen Reisen, die ich gemacht habe, so auf die anderen Kontinente, waren meistens mit einem Ensemble, zum Beispiel mit einem Quartett. Wir haben zu viert gesungen, das heißt, wir waren einfach nicht ganz alleine. Mhm. Das war in Südamerika und wurde zum Beispiel über das Goethe-Institut organisiert. Und wir hatten dann vor Ort schon immer Leute, die uns da empfangen haben und weil wir auch kein Spanisch alle konnten, uns da ein bisschen geholfen haben. Wir haben aber tatsächlich jemanden vermisst, der einfach nur für uns da ist und uns da vertritt. Das würde ich in Zukunft gleich anders organisieren, wenn das möglich ist. Also über eine Agentur, die dann einfach sich kümmert, dass da jemand vor Ort ist, immer für uns. Tatsächlich bin ich sonst oft mit anderen Leuten unterwegs. Also das ändert sich immer von Projekt zu Projekt und auch immer mit anderen Programmen. Also ein neuer Chor, neues Orchester, neuer Dirigent. Jetzt im letzten Jahr war es eben der Sonderfall, dass ich immer mit dem MDR-Rundfunkchor unterwegs war. Da kenne ich natürlich die Kollegen. Da kann man sich dann ein bisschen mehr darauf einstellen, wie das so sein wird und hat dann seine Leute, mit denen man dann eben da rumreist. Und das ist dann nochmal was anderes, da ist man irgendwie auch anders versorgt, weil man nicht, eben nicht ganz frei ist und sich nicht nur um sich selbst kümmern muss.
Haben Sie dann zum Beispiel ein Lieblingsorchester, mit dem Sie besonders gern spielen oder einen Lieblingsdirigenten? Das ist die eine Frage. Und die andere, ist es ein Unterschied, Bach in Leipzig zu singen oder in Peking? Also wenn dann das Publikum zum Beispiel, gibt es da überhaupt, spürt man überhaupt einen Unterschied oder ist es egal, macht man sein Programm und geht von der Bühne, das Klatschen ist immer gleich oder wie ist das, wie kann man sich das vorstellen?
Das ist ein großer Unterschied, also ich habe jetzt noch keinen Bach in Peking gesungen, muss ich sagen, aber Mozart, also damals, ich habe ja zuerst Geige studiert in meinem ersten Studium und war dann noch als Geigerin unterwegs in einem Orchester, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, wir haben Mozart-Klavierkonzert aufgeführt. Auf einem Basketballfeld in der inneren Mongolei, das war jetzt nicht in Peking, aber in China. Und die Leute im Publikum, für die ist es das Größte, allen ihren Freunden zu erzählen, dass sie gerade im Konzert sind und mit den Handys zu filmen und eben zu telefonieren und Popcorn zu essen und das als Event zu genießen. Die haben sich total gefreut über uns, aber die haben, würde ich sagen, nur sehr wenig zugehört. Okay. Was eigentlich nicht schlimm ist. Es war einfach eine sehr interessante Erfahrung. Und zuletzt war ich tatsächlich dann doch auch in Peking. Doch, wir haben da Bach gesungen, Bach-Motetten mit dem Sameton Koopman und dem Amsterdam Baroque Choir. Da war ich eine Ensemblesängerin. Die haben das sehr geschätzt, weil die Ton Koopman eingeladen haben, explizit als Bach-Spezialisten. Die haben sehr gut zugehört und es war eine ganz tolle Atmosphäre da. Trotzdem ein bisschen surreal, so Bach in der verbotenen Stadt bei 36 Grad zu singen. Das ist schon wieder was anderes. Und tatsächlich hätte ich diesen Karfreitag die Johannespassion gesungen am Ort der Uraufführung in der Nikolaikirche in Leipzig als Altsolistin und dass mir das genommen wurde, das ist, macht mich einfach total traurig. Also ich hoffe einfach, das kommt nochmal, diese Gelegenheit, weil die ist jetzt auch nicht so oft da. Ich habe schon oft Bach in Deutschland gesungen, natürlich in verschiedenen Besetzungen und auch als Solistin. Und ich merke schon, dass diese Musik von hier kommt natürlich, insbesondere wenn man die an den Bachorten singt. Und da habe ich auch noch ein ganz besonderes Herzensprojekt über die Bachorte, das kann ich vielleicht nochmal später erzählen.
Ja, genau, das können wir gleich anknüpfen. Sie sind ja, Sie haben ja die sogenannten Bach-Tours entwickelt, oder wie heißt es genau?
Ja, Bach by Bike heißt das.
Bach by Bike, das heißt, Sie verbinden, also sagen wir, Sie gehen Bach sehr sportlich an. Man fährt die Wege ab, an denen, also biografische Orte des Komponisten, ne? Aber ertönt dann auch Musik oder machen Sie dann auch, Sie sind auch der Guide dann faktisch? Wie muss man sich das vorstellen, so eine Tour?
Ja, also wir haben das entwickelt, wir sind eine Geigerin und ich, wir kennen uns aus dem Studium und haben das tatsächlich entwickelt, weil wir beide gerne Fahrrad fahren und beide Bach lieben. Also Bach ist für uns einfach der größte Musiker von allen. Ich habe das auch immer mehr so während meines Studiums nochmal entdeckt, dass doch Bach die Grundlage von allem ist, aber dabei auch immer höchst aktuell bleibt. Also der trifft einfach immer direkt ins Herz, finde ich, wenn man die Musik singt oder auch wenn man sie hört. Und das Besondere an Bach ist eben, dass er, obwohl er schon damals ein großer, anerkannter Musiker und vor allem Orgelspezialist war, nur in diesem kleinen Bereich von den heutigen drei Bundesländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen geblieben ist, fast ausschließlich dort gelebt und gewirkt hat. Also es gab ein paar kleine Abstecher nach Lüneburg, nach Lübeck, nach Potsdam, aber die Hauptorte, wo er gewirkt und gelebt hat, haben wir in den drei Bundesländern und Ich bin dann nach Weimar zum Gesangsstudium gegangen. Also ist ja auch ein Bachort. Das war uns erst auch nicht so bewusst, so zwischen Eisenach und Leipzig. Und dann haben wir einfach mal so für uns in den Sommerferien diese Bachorte mit dem Fahrrad erkundet. Und haben dabei gemerkt, das ist eigentlich unglaublich, dass es da noch keinen offiziellen Bachradweg gibt oder überhaupt keine Vermarktung dieser Orte. Man muss das alles selber aus 10 Büchern zusammensuchen, wo der jetzt war. Und vor allem ist ja das Tolle, dass man ganz oft weiß, von welchem Ort welche Musik kommt, welche Kantate er da geschrieben hat, welches Oratorium, welche Passion er dort aufgeführt hat, wie zum Beispiel in Leipzig eben die Johannespassion. Und unsere Tour ist jetzt so, dass wir immer Musiker die Tour führen lassen. Wenn jetzt die Mareike Neumann und ich das nicht selber machen können, haben wir eingearbeitete Kommilitonen von uns, die das auch führen können und wir ganz, ganz viel Live-Musik vor Ort erleben lassen wollen. Darum geht's. Also ich mache da auch selber die Musik. Ich singe da in der Kirche eine Arie, die daherkommt. Wir steuern Festivals an, wie das Bachfest Leipzig zum Beispiel, das dieses Jahr leider natürlich abgesagt wurde. Wir hatten aber ganz toll jetzt gerade im September die letzte Tour zu den Bachfesttagen in Köthen und das hat stattgefunden, das Festival. Und es war auch was ganz Besonderes, dass dann wir alle endlich mal wieder Musik hören konnten.
Das heißt, die springen vom Fahrrad, gehen in die Kirche, singen, gehen wieder aufs Fahrrad und...
Ja, also das ist nicht so ganz ohne. Ich werde es auch zukünftig ein bisschen mehr auf die Musik noch fokussieren, was ich da mache bei den Touren. Ich versuche dann meistens das Konzert am Anfang zu singen und danach geht dann erst das Fahrradfahren los.
Und der Organist ist dann doch schon in der Kirche oder wartet dann schon?
Genau.
Nochmal kurz zu Bach zurück. Was macht diese Faszination aus? Also ich kenne ja einige Leute, die begeistert sind, weil sie sagen, diese musikalische, die, auch allein die Fuge, die Idee, die, auch dieser, dass er eigentlich schon Avantgardist war in seiner Zeit. Es ist ja auch das, was vielleicht nachher dann den Bogen schlägt, dass sie auch Interesse haben an Weiterentwicklung von Musik. Sie machen ja auch so zeitgenössische Sachen und so. Aber nochmal, ist es auch, kann Bach auch in einer Sängerin eine gewisse Religiosität stiften? Oder ist es so, dass man vielleicht schon, sagen wir mal, in christlichen, wir sind hier in der Guardini-Stiftung, so einen christlichen Affekt haben muss, dass man Oratorium oder eine Messe oder so oder eine Kantate mit einer gewissen Inbrunst singen kann, wie Bach sie sich vorgestellt hat? Weil das ist ja eigentlich ein Jubelgesang, der ständig Gott verherrlicht und es ist nicht manchmal auch zu viel davon oder so.
Also ich würde sagen, das ist fast andersrum. Diese Musik kann diesen religiösen Charakter noch stärker zeigen, als er allein jetzt ohne Musik in einer Kirche vorhanden wäre zum Beispiel, ist immer mein Gefühl. Also ich selber kann meinen Glauben noch viel mehr durch diese Musik entdecken und ausdrücken, als es ohne Musik möglich wäre. Und das ist auch ein großer Grund, warum ich überhaupt, also warum mir die Kirche wichtig ist, dass es diese Musik dort gibt. Ah. Also ich finde, diese Musik lebt dort in der Kirche und Bach war natürlich sehr, sehr spirituell und sehr gläubig und hat das dadurch zum Ausdruck gebracht. Ich denke aber auch, wenn man jetzt nicht unbedingt an diese Kirche oder diesen Gott glaubt, dann gibt einem die Musik trotzdem unheimlich viel von dieser Spiritualität mit. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Sänger sprechen, aber diese Tiefe, die ich vorhin auch meinte, die kommt immer raus. Und ich kenne jetzt keinen Musiker, der sagen würde, das berührt ihn nicht oder das zeigt nicht etwas, was nicht von dieser Erde ist oder nicht von dieser Welt ist. Das ist immer es geht immer um Himmel und Erde natürlich im Zusammenspiel und auch im Gegensatz. Aber niemand würde sagen, diese Musik zeigt nichts von der Unendlichkeit.
Also es gab ja immer so gehässige Stimmen innerhalb der klassischen Musik, die ja auch Snobs sind, die gesagt haben, asiatische Musiker, Chinesinnen, Koreanerinnen, die jetzt gar keine Christen sind, können Bach nicht verstehen. Und die spielen das immer so technokratisch und kalt runter. So wie. Ist da was dran? Ich glaube, Anna-Sophie Mutter hat auch schon mal sowas gesagt. Die spielen so ein bisschen wie wenn sie hinter Glas oder so. Die machen das wie Sportler, aber sie kriegen diese Seele nicht rein, diese Bachsche Seele. Ist das eigentlich diffamierend oder würden Sie sagen, man hat schon, muss auch schon aus verschiedenen kulturellen Pattern kommen, um vielleicht bestimmte Komponisten tiefer zu durchdringen?
Also ich würde sagen, das kann man nicht verallgemeinern. Ja. Ich würde das nie pauschalisieren. Aber ich denke, man muss den Text verstehen. Das ist ja einfach Deutsch. Und wenn man den Text nicht versteht, dann merke ich das bei einem Sänger. Dann, also es kann sein, dass es auch nicht nur am Text liegt, sondern auch daran, wie der eben singt, mit welchem Herz und welcher Seele der dabei ist. Dann berührt mich das nicht, wenn das fehlt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass nur weil der aus einem anderen Kulturkreis kommt, der mich nicht berühren kann, der oder die, wenn sie oder er singt. Mhm.
Es gibt ja dieses wunderbare Wort in Deutschland, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ne? Das ist genau das, was Bach ja eigentlich macht mit uns. Ne? Das ist, haben wir ja vorhin auch bei dem Gesang ganz schön gehört, dass man eigentlich sozusagen immer mit dem Miserere beginnt. Sozusagen, wir sind in so einer Situation und müssen dann wieder Hoffnung schützen, um rauszukommen. Im Augenblick können wir sagen, hat diese Corona-Pandemie uns ja theoretisch schon auch in einen Zustand versetzt, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, den man Miserere oder Misere nennen kann eigentlich, ne? Die große Klage, weil wir auch nicht wissen, wie es weitergeht und so. Wenn man in so einer Situation ist und man denkt über ein Repertoire nach als Sängerin, hat man dann eher Lust, sozusagen Sachen zu singen, die diesen Zustand bestätigen? Also, dass ich sagen sie, jetzt habe ich mit Bologna vor Augen, würde ich jetzt gern Requiem singen, oder sagt man, nein, ich will was dagegen halten, ich will sozusagen eigentlich einen Lobgesang oder einen Himmel, also hat man den Impuls, aus dieser kollektiven Trauer irgendwie rauszukommen, weil es liegt ja über allem so ein bisschen Mehltau, finde ich, immer noch über der Kultur, über dem Land und so. Wie strampelt man sich da raus und kann man da musikalisch was tun?
Also ich habe definitiv den Impuls, aus dieser Trauer rauszukommen und mich davon auch nicht viel beeinflussen zu lassen. Ich war am Anfang kurz in so einem Schock, da Mitte März, als das losging, weil ich eben bei einem ganz tollen Projekt bei der Bachwoche Stuttgart gewesen war. Wir haben da ganz tolle wiederum Bach-Solokantaten einstudiert gehabt und auch eine Trauermusik von Bach, so eine neue Rekonstruktion von der Matthäus-Passion. Ich war so kurz davor, das zu singen mit Orchester und hatte eine ganze Woche lang unendlich viel geprobt und tolle Meisterkurse auch bei tollen Lehrern noch gehabt. Und der Stopp war schon erstmal was, wo man schlucken musste. Aber ich war eigentlich dann wenige Tage später schon sehr motiviert, diese Zeit jetzt zu nehmen. Also erstmal diese Zeit auch als ein Geschenk für mich zu sehen. Weil ich, wie ich ja schon erzählt habe, im normalen Leben sehr, sehr wenig Zeit für mich hatte. Für mich als Künstlerin, aber auch für mich einfach als Mensch, um mich erholen zu können, um eben überhaupt den Platz zu schaffen, dafür diese Kunst wieder auszudrücken, die ich eigentlich ja ausdrücken möchte, die kann aber nur entstehen aus einem gewissen Freiraum. Das ist mir ganz deutlich aufgefallen, auch vor allem nochmal in der letzten Wintersaison, wo ich wirklich von einem Konzert zum nächsten gehetzt bin, muss man sagen, dazwischen im Zug saß und gedacht habe, Mist, jetzt habe ich wieder keine Pause, mich zu erholen, weil am nächsten Morgen ist schon wieder Probe. Das war einfach zu viel. Und jetzt habe ich gerade den zweiten Teil der Frage vergessen.
Na, die Frage ist halt, wie kann man, ja, das war schon die Antwort eigentlich, wie kann man sozusagen positive Impulse auch in der Kunst dann finden, die einen trösten, aus dieser Misere rauszukommen. Ne?
Ja, zum Beispiel das Agnus Dei, was ich ja heute gesungen habe, das ist ein tolles Stück dafür, das ist mir auch sofort eingefallen, dann gleich Anfang April, dass ich das mal wieder raushole und nochmal neu angehe. Ich hatte das so ein paar Jahre mal weggelegt und dann auch, das war auch das erste Stück, was ich dann wieder öffentlich gesungen habe übrigens, im Rahmen einer Guardini-Predigtreihe da in der St. Ludwig-Kirche. Das war ganz toll, das haben der Jakobus und ich dann gleich da gespielt. Das gibt nämlich einfach sehr viel Hoffnung und ich finde, das ist so das Herzstück dieser Messe überhaupt und zeigt eben den Schatten, aber zeigt dann auch gleich die Sonne wieder. Also Rossini geht ja sehr positiv ran. Und es ist ja auch wichtig, dass man alle Facetten sieht. Dass man nicht nur das oberflächliche Positive sieht, was mir jetzt nicht so liegt, sondern dass man eben alles zeigt. Alle Seiten.
Nun ist es aber ja so, dass Ihr Beruf kein solipsistischer Beruf ist. Sie müssen ja in gewisser Weise entweder mit einem Organisten zusammenspielen oder mit einem Pianisten oder vielleicht auch einem Repetitor oder so. Sie sitzen aber dann ja in dieser Corona-Phase erstmal allein. Ne? Wie geht das dann, dass man sich mit Leuten zusammenschaltet? Übt man dann übers Internet? Haben Sie geskypt oder gezoomt? Oder haben Sie dann erstmal nur vor sich hingesungen alleine? Und wie war das in der Praxis jetzt?
Also die ersten Wochen, wo ja noch niemand genau wusste, wie ist das mit dem Singen, wie schlimm infektiös sind jetzt Sänger, wenn sie 6 Meter weit spucken oder so, was ja dann später rauskam, was nicht so dramatisch ist. Da war ich tatsächlich alleine zu Hause, habe alleine zu Hause für mich geübt. Ich habe das Glück, in der Wohnung zu wohnen, wo das auch geht. Ich weiß, dass viele Kollegen da Probleme hatten. Ich habe mir einfach so viel Zeit genommen, wie ich wollte. Ich hatte auch oder habe immer noch einen Lehrer, der bereit war, in seinen Räumlichkeiten, die groß genug waren, trotzdem zu unterrichten.
Ah.
Auch ohne Mundschutz. Also das war auch erlaubt. Einzelunterricht war ja immer erlaubt. Da habe ich einfach gedacht, okay, jetzt nehme ich die Zeit für mich. Erstmal nichts mit anderen Musikern zusammen. Und dann im Mai, wie gesagt, ging das dann schon wieder mit einem Organisten. Die Kirche ist ja groß, wir haben viel Abstand gehalten. Ich hatte aber natürlich dann die Wahl, mir meine Musik komplett selber rauszusuchen, die ich jetzt gerade singen möchte. Da kam auch sowas raus wie Brahms-Lieder zwischendurch, die ich eigentlich im Konzert jetzt im Sommer gesungen hätte mit einem kleinen Trio. Also es gibt ja diese Lieder für mit Bratsche und Klavier. Die habe ich einfach trotzdem für mich geübt, weil auch lange nicht klar war, ob das Konzert jetzt stattfinden kann oder nicht zum Beispiel. Das wäre jetzt Anfang August gewesen, wurde halt alles abgesagt. Aber ich war da sehr motiviert, auch nochmal zu gucken, welche Stücke passen jetzt mir gerade, welche möchte ich einfach jetzt singen, jetzt wo ich endlich mal frei wählen kann, was ich wirklich singen möchte in diesem Moment. Das war eigentlich ein ganz tolles Erlebnis für mich.
Wie läuft es eigentlich? Sind Sie eigentlich sozusagen, bewerben Sie sich auf Angebote und sagen dann, die möchte ich singen, die kann ich, das kann ich? Oder könnten Sie jetzt ein Programm entwickeln und jetzt zu den Orchestern gehen oder zu Dirigenten gehen und sagen, hören Sie mal zu, ich habe das jetzt eingeübt, ich habe es drauf, machen wir das doch mal. Geht es auch mal so rum? Oder sind Sie sozusagen immer ein Lohnarbeiter, der man hört irgendwie bei einem Festival wird das und das gesucht oder bei einem, und dann gehen Sie halt hin und sagen, ich will das machen. Oder dann kriegen Sie den Part wie beim Schauspieler. Ne? Sie bewerben sich beim Shakespeare-Stück, beim Macbeth oder so, und dann, wie ist das?
Normalerweise läuft das so rum.
Mhm.
Die suchen jemanden, man bewirbt sich gezielt dafür, die nehmen einen oder nicht. So je nach Geschmack. Tatsächlich ist das jetzt auch relativ neu für mich, dass ich jetzt dann doch mal auch eigene Programme angeboten habe, vor allem durch Corona. Also jetzt hatte ich so viele Absagen für große Konzerte, zum Beispiel Weihnachtsoratorien, sind jetzt bei mir eigentlich alle abgesagt worden. So aus Angst der Gemeinde, man könne nicht mit so wenig Publikum das Ganze finanzieren, glaube ich. Das ist wohl immer der Hauptgrund. Und dann habe ich tatsächlich selber Programme vorgeschlagen.
Mhm.
Ich könnte Solokantaten singen von Bach mit Orchester. Es gibt ein Duettprogramm mit einem Kollegen, was wir auch jetzt neu in der Corona-Zeit eingeübt haben tatsächlich, wofür wir sonst auch nie die Zeit gehabt hätten im normalen Leben. Ich habe andere Sachen vorgeschlagen. Liedprogramm geht immer, also es ist auch toll, jetzt mal so viel alleine gestalten zu können tatsächlich, finde ich. Aber ich weiß noch nicht genau, wie gut das auch aufgenommen wird. Also das ist jetzt gerade sehr schwierig nach meinem Gefühl. Es gibt nicht so wirklich Rückmeldungen darauf. Ich glaube, jeder guckt jetzt erstmal gerade, was kann er überhaupt machen, wie kann man das unterbringen, wenn eben nur teilweise 50 Leute in den Raum dürfen, wenn überhaupt. Ich glaube, da müssen wir noch ganz schön durchhalten, bis es wieder
sind
normal läuft.
Sind Ihre Verträge nur gekündigt oder sind die jetzt gekündigt, zum Beispiel in Stuttgart, oder wird es einfach nur vertagt und dann müssen Sie sozusagen nächstes Jahr das Programm noch erfüllen? Dann können Sie ja gar keine neuen Termine machen, sind dann sozusagen besetzt, weil das alte noch abgearbeitet werden muss und gleichzeitig weiß man nicht, ja, wie ist das in der Praxis? Oder haben Sie das gecancelt und machen neue Verträge dann nächstes Jahr?
Das ist ganz verschieden. Also ein paar Sachen wurden bei mir vertagt, genau um ein Jahr in der Passionszeit, die Passion, die ich gesungen hätte. Manche Sachen wurden einfach nur abgesagt, auch ohne Perspektive, nur mit einem Satz wie, wir werden Sie dann wieder bevorzugt anfragen, wenn es dann weitergeht. Aber richtig konkret ist es eigentlich nirgendwo geworden. Jetzt auch diese kleine Kammermusik-Konzertreihe, die wir im Sommer gehabt hätten. Die haben dann gleich gefragt, wann können wir den nächsten Sommer? Und wir haben auch sofort alle Termine geschickt, ist aber noch nicht klar, wann das jetzt stattfindet.
Ich hatte noch die Frage eben, die Frage war, geht man sozusagen hin mit Angeboten oder muss man, also wie läuft es normal, wie man sozusagen zu einem Job kommt? Die Frage war ja, es gibt ja oft die und die Stelle sozusagen ausgeschrieben und Sie können sich darauf bewerben. Wenn Sie jetzt aber in der Zeit Impulse hatten, dann kann man ja sagen, okay, ich kann vielleicht auch in die Orchester was zurück reintragen, Programme, die man dann machen kann.
Ja, das hängt auch sehr stark davon ab, wie gut man dann den einen Chef oder Dirigenten dort kennt. Ich habe jetzt ein paar Kantoren angeschrieben, die ich kenne und habe Soloprogramme vorgeschlagen, weil ich weiß, da findet jetzt erstmal nichts statt. Zum Beispiel die Weihnachtsoratorien, die ich gesungen hätte, sind alle abgesagt worden, weil sich eben gerade niemand traut, eine große Besetzung mit wenig Publikum singen zu lassen, weil das finanziell nicht absehbar ist, wie das dann läuft. Und ich habe noch nicht so richtig Rückmeldung darauf bekommen, auf eigene Programme. Also normalerweise ist es wirklich so, man wird angefragt, die schreiben was aus. Das läuft auch normalerweise oft übrigens über Agenturen. Also ich habe jetzt auch eine Agentur für mein Ensemble. Ich habe ein kleines, ein Trio mit drei Mezzosopranen. Leider hat auch dieses Jahr unsere Agentur noch nicht wirklich was für uns bewirken können.
Ist das also, a cappella oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist beides. Also wir singen a cappella ganz viel und übrigens auch ganz viel neue Musik. Wir haben viel für uns komponieren lassen und auch arrangieren lassen. Müssen wir auch meistens, weil wir ja drei gleiche Stimmen sind. Ja. Wir haben aber auch Programme mit Orgel und mit Klavier, je nach Konzertsituation.
Nun sind Sie aber ja eine relativ brillante Geigerin. Sie hatten ja also auch schon ein Solo gespielt mit Orchester. Wann sind Sie abgebogen zum Gesang? Sie hätten ja auch sagen können, vielleicht wäre jetzt sogar besser, Geigerin zu sein als Sängerin. Ich weiß es nicht. Also was hat Sie dann letzten Endes dazu bewogen zu sagen, ich setze auf die Stimme? Ich meine, man könnte ja hart sprechen, mit 75 könnten Sie immer noch Geige spielen. Naja, weiß ich nicht. Aber mit dem Singen wird es dann vielleicht schwieriger oder so. Gibt's da, wie haben Sie das sozusagen für sich klar gekriegt, was Sie lieber wollen und was hat letzten Endes dazu Sie bewogen, die Gesangskarriere zu wählen?
Das hat ein paar Jahre gedauert. Ich habe ja erstmal Geige studiert und auch ein Lehramtsstudium gemacht in Detmold, wo man sehr, sehr viele verschiedene musikalische Fächer hat. Ich habe das auch bewusst gewählt, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, was mache ich jetzt mit der Musik? Also ich wusste, ich will Musik machen, aber welchen Bereich davon? Man hat da Klavier, man hat Gesang und so weiter. Und dann, ich habe mich dann relativ schnell für die Geige entschieden, dass das mein Fokus wird in diesem Studium. Und bin dann auch für ein Erasmus-Jahr nach Holland gegangen, nach Utrecht, weil ich dort in dem Jahr vorher auf dem Alte Musikfestival Musik gehört hatte, die ich bis dahin fast noch gar nicht kannte. Also wirklich die Musik vor Bach, die ganz alte Musik, wie man sie jetzt nennt, die unglaublich viel Kreativität erlaubt dem Ausführenden. Die Noten sind eigentlich nur so ein Gerüst und man muss darauf quasi improvisieren, um die Musik zum Leben zu erwecken. Und das fand ich total faszinierend, habe beschlossen, ich muss Barockgeige studieren. Da ist Holland unter anderem der beste Ort dafür. Ich habe auch eine ganz tolle Professorin dann da gefunden. Auf einer kleinen Vorspielrunde habe ich verschiedene Leute kennengelernt und die fand ich sofort total sympathisch, die spielt wunderschön. Habe dann bei der ein Jahr studiert in Utrecht und in dieser Zeit aber auch als zweites Hauptfach Gesang dazu wählen können. Da habe ich einfach gedacht, jetzt ist die Gelegenheit da. Ich muss jetzt da nicht irgendwie Credit Points sammeln oder sowas. Es war einfach ein freies Jahr von meiner Hochschule aus. Und diese Gesangslehrerin hat es quasi erweckt in mir, dieses das Bedürfnis. Und auch, ich habe da einfach gemerkt, Moment, aus meiner Stimme kann ich noch viel, viel mehr rausholen, als ich bis jetzt immer getan habe. Ich glaube aber wirklich auch, dass es so war, dass ich das erst mit Mitte 20 konnte. Das hätte ich mit 18 beim Studiumbeginn nicht gekonnt, weil das Singen auch viel Körpergefühl verlangt, ein gewisses Entwicklungsstadium der Persönlichkeit. Das war dann mit Mitte 20 der richtige Zeitpunkt.
Ist es spät? Ich weiß nicht, wie das gehandelt wird. Bei den Geigern heißt es immer, man muss früh anfangen. Bei den Sängern gibt es da auch irgendwie, wenn jemand spät einsteigt, so Spätberufene, gibt es das? Oder sind sie da noch im Rahmen? Ist man dann eigentlich normal 18, bis man das merkt? Oder ist man immer so Mitte 20, bis man dann sich findet? Und
das hängt davon ab, ob man an einer Hochschule studieren möchte oder nicht, weil die Hochschulen sehr streng sind mit den Altersgrenzen. Mhm. Also die würden auf keinen Fall jemanden mit über 30 überhaupt anfangen lassen zu studieren, würde ich sagen. Als Sopran wird auch erwartet, dass man höchstens Anfang 20 ist, größtenteils. Mhm. Ich bin ja Mezzosopran, beziehungsweise alt, und da war es kein Problem, das Alter. Da haben alle gesagt, ja, das ist auch klar, die Stimme entwickelt sich erst ab Mitte 20 überhaupt. Also ich habe auch schon oft gehört, die entwickelt sich überhaupt noch weiter bis 40. Deswegen bin ich da auch sehr motiviert, immer weiter dran zu üben, weil ich selber auch merke, die Stimme geht immer weiter und die verändert immer mehr den Klang. Und das Alter ist quasi gut dafür. Also das ist was zusammengehört, die Entwicklung der Stimme und das Alter. Deswegen war das für mich jetzt speziell kein Problem. Ich habe einen Studienplatz bekommen und hatte auch sofort Lehrer, die das kein Problem fanden, die das unterstützt haben.
Kommen wir zu diesem Liebe zur zeitgenössischen Musik. Also das ist ja auch immer ein Wagnis. Das ist ja, ich glaube, in keiner Branche, in der Kunst ist es vielleicht schon auch noch so, aber ist man so radikal gegen Neuerungen. Also die Leute sind ja fast stehen geblieben oft. Also es, für die moderne Musik so ein Riem oder so, da braucht man immer, sagen die Leute immer, sie müssten unheimlich viel ästhetische Reflexion mobilisieren, damit sie die Musik überhaupt ertragen. So ein bisschen wie bei Free Jazz, ja. Das diskutiert man nicht einfach so, ne? Was glauben Sie, kann man tun, dass die moderne Musik, die ja eigentlich immer noch, sagen wir mal, relativ stiefmütterlich Szenen-Nischendasein ist, kann man das irgendwie sprengen, indem man zum Beispiel Klassisches mit Modernem dann mischt in einem Programmabend? Oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Option. Das haben wir jetzt auch mit meinem Trio so gemacht. Wir hatten ein Konzert im Juli, das war mein erstes Konzert übrigens wieder, das erste öffentliche Konzert seit Beginn der Corona-Pause. Wir haben da bewusst ein Programm genommen, was alte Musik mit romantischer Musik mit 5-Uhr-Aufführungen mischt. Also tatsächlich, ist uns selber auch erst dann bewusst geworden, wir hatten 5-Uhr-Aufführungen sogar von Frauen, Komponistinnen. Das fanden wir ganz toll. Und wir glauben, dass es eine gute Mischung war in dieser Kirche. Auch, weil sich oft diese alte, wir haben sogar ein Renaissance-Stück gehabt, diese Tonalität dieser ganz alten Musik ist oft gar nicht so unähnlich der ganz neuen Musik. Also es ist so sehr pur vom Klang her und sehr ungewohnt auch zu hören. Und diese neue Musik dann ist auch wiederum was, wo man nicht so einfach sich zurücklehnt und das, ja, habe ich schon alles gehört, kann ich jetzt einfach genießen. Es ist das, wo man zuhören muss, wirklich, um das irgendwie zu begreifen.
Im Ländervergleich sind wir da in Deutschland doch eher konservativ. Also ich denke, Holland macht ja sehr viel. Holland spielt ja auch, in Holland habe ich auch erlebt, dass die auf alten Instrumenten versuchen, dann zum Beispiel Beethoven noch mit den Instrumenten, Hammerchor, glaube ich, oder wie die hieß, da gab es noch einen anderen, der war aus Delft, der hat dann immer also wirklich mit den Ursaiten gespielt. Das war alles viel leiser und ruhiger. Und umgekehrt sind die aber, glaube ich, breiter aufgestellt, das Publikum. Oder meint man das nur, dass wir in Deutschland dieses, sagen wir mal, noch so ein bisschen Vorbehalte gegen diese moderne Musik haben?
Ja, also Deutschland macht da schon sehr viel. Es gibt ganz viele auch neue Musikfestivals und eigentlich auch viele Förderprogramme, die sind ja sehr offen dafür und wollen es auch unbedingt verstärken. Also jetzt speziell der Vergleich zwischen Deutschland und Holland ist tatsächlich so, dass das Publikum in Holland sich über neue Sachen freut, tatsächlich über ungewöhnliche Dinge. Das ist mein Gefühl. Genau wie in der alten Musik, wo man noch nie gehörte Stücke auch ganz oft spielt, die wirklich auch noch niemand bis jetzt gekannt hat, weil die gerade erst aus der Bibliothek irgendwo gezogen wurden und neu editiert wurden überhaupt und dann zum ersten Mal da klingen. Und auch so Konzertformate werden da viel freier gesehen und auch genossen vom Publikum, würde ich sagen. Also Deutschland hat einfach eine wahnsinnige Musiktradition, dadurch, dass hier eben auch viele große Musiker herkommen. Es gibt diese lange Operntradition, die hat Holland einfach nicht. Deswegen kann man da ein bisschen freier mit umgehen. Aber mehr und mehr gibt es hier auch Menschen, die Konzerte neu kreativ entwickeln möchten. Und das fasziniert mich auch sehr. Ich möchte da auch gerne dran teilhaben, weil das einfach was ist, was das, die Musik, die neue Musik, wieder wirklich Teil auch des Lebens werden lassen kann, so wie die Musik, die wir heute romantische Musik nennen oder klassische Musik, damals neue Musik war und die einfach die Leute fasziniert hat und begeistert hat, so ein Beethoven, der zum ersten Mal aufgeführt wurde. Das geht auch nur live und das geht auch nur da vor Ort. Und ich glaube, das ist das, was wir in der neuen Musik immer bedenken sollten, dass es irgendwie so direkt die Leute anspricht und direkt aus unseren Herzen kommt als Musiker auch. Das hilft nichts, das zu singen und zu denken, ja, hier ist jetzt ein Viertelton und so weiter und den muss ich jetzt aushalten. Das bringt alles nichts, wenn es keinen Ausdruck hat, wenn es keine Bedeutung hat. Und also mir kann jetzt niemand erzählen, die neue Musik hätte keinen Ausdruck, so wie Bach oder so. Das kann nicht sein. Also dann würde ich sie nicht singen, wenn das irgendwie nichtssagend ist. Also es muss immer was dabei, nein, es soll immer was dabei rübergebracht werden.
Gibt Stücke, wo Sie sagen, Sie singen die, da ist keine Seele für Sie, die mache ich nicht. Also gibt es, dass Ihnen ein Komponist irgendeiner was anträgt und Sie sagen, ja, aber ich entflamme nicht oder entbrenne nicht, das ist mir alles zu, gibt es oder holen Sie immer was raus sozusagen?
Das gibt es auf jeden Fall, gerade bei neuer Musik, wo ich denke, ja, da kann ich jetzt irgendwie nichts mit anfangen persönlich, aber es gibt immer wieder Leute, die dann kommen nach dem Konzert sagen, das Stück fand ich ganz toll. Da merke ich halt, das ist einfach auch Geschmackssache. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden darf, wie wir es gerade tun, mit meinem Trio für ein CD-Programm, dann wählen wir natürlich die Stücke, die uns am Herzen liegen. Weil wir die auch am besten dann singen können. Da kommt dann am meisten bei rüber.
Haben Sie überlegt, in dieser Corona-Zeit mal Deutschland zu verlassen und zu sagen, vielleicht gibt es noch ein Land, wo Sie ein bisschen früher anfangen wieder? oder vielleicht liberaler mit diesen ganzen Gesetzen umgehen. Ich weiß nicht, ob Holland zum Beispiel genauso strikt zugemacht hat wie Lockdown-mäßig. Ich glaube nicht.
Nicht ganz so. Die haben auch jetzt schon wieder Konzerte. Sagen können,
ich biege ab nach Holland und mache da so lange eben da meine Sachen und komme zurück, wenn es. Oder war das dann letztlich sind sie dann doch so zu sehr an Deutschland oder an Berlin verhaftet, dass sie sagen, das ist mir dann doch zu wild?
Also jetzt konkret habe ich das noch nicht gedacht. Mhm. Ich habe das früher gedacht, als ich in Holland studiert habe, dass ich unbedingt da leben bleiben möchte, weil mir das so gut gefallen hat, dieser offene Umgang mit Musik überhaupt. Das hat mir selber so viele neue Räume gegeben, um mich als Musikerin zu zeigen. Das hat mich sehr begeistert und ich bin dann zurückgegangen wegen des Gesangsstudiums, weil eben hier in Deutschland doch die Gesangstradition höher, was heißt höher, nein, weil hier in Deutschland die Gesangstradition da ist und die Hochschulen ein bisschen mehr Inhalte geben können als die in Holland. Und natürlich komme ich aus Deutschland und in Berlin habe ich meine Kontakte, ich bin Berlinerin und das hat mir jetzt auch geholfen, hier zum ersten Mal wieder Konzerte zu singen überhaupt in meiner Stadt. Das finde ich auch ganz toll, dass ich dafür jetzt nicht rumreisen muss, weil mir ist das Reisen gerade auch nicht so ganz geheuer. Also ein Flugzeug würde ich mich jetzt nicht gerne setzen, weil ich würde nicht gerne Corona bekommen als Sängerin. Das ist, glaube ich, keinesfalls so einfach. Aber wenn ich jetzt wüsste, das dauert noch 3 Jahre, dann würde ich das schon nochmal überlegen. Mhm. Wenn ich jetzt sehe, in Holland machen die immer Konzerte, da läuft wieder alles und hier läuft einfach nichts, weil wir diese strengen Regeln haben und das Publikum immer noch nicht kommen darf und deswegen sich keiner traut, was zu machen, dann würde ich das schon nochmal überlegen.
Kriegen Sie nicht mal eine Wut, wenn Sie immer so hören, zum Beispiel hieß es, im Elsass ist es nur ausgebrochen, weil ein evangelikaler Chor gesungen hat, der die Chore gelten als Superspreader. Wir sitzen in der U-Bahn alle nebeneinander in der S-Bahn und im Orchester wird immer gesagt, das ist die Hölle. Also die wie sagt man, eine Aero-Dingshölle, ja. Und ist es dann nicht irgendwann mal ärgerlich, dass man sagt, jetzt sei doch mal vernünftig, das mit den Chören muss doch mal wieder laufen, ne?
Also ich finde das schon absurd. Wenn ich jetzt auch durch Berlin laufe, gerade heute wieder, ich sehe fast niemanden mehr mit Maske, auch nicht im Café. Die Leute, ganz normal wird da der Döner verkauft und ich denke mir so, Moment mal, ich darf nicht arbeiten, bei mir wird alles abgesagt, aber die Leute merken gar nichts mehr davon. Ich habe das auch von so ein paar so Bekannten gemerkt, die jetzt nicht direkt was mit Musik zu tun haben und habe erzählt, ja, ich darf ja immer noch nicht arbeiten. Was? Jeder darf doch wieder arbeiten. Das ist auch gar nicht bewusst bei den Leuten, die nichts mit Kultur am Hut haben oder normalerweise halt nicht ins Konzert oder in die Oper gehen oder so. Die sind schon fast zurück im normalen Leben und wir gar nicht. Und das macht mich natürlich wütend. Ja, also wenn ich sehe, volle Flugzeuge, volle Bahnen, ich bin jetzt vor ein paar Wochen mit der Bahn gefahren, weil ich eben zu meinen Bachradtouren kommen musste, dann nach Thüringen, vollgestopfter Zug, denke ich mir echt, aber im Konzertsaal muss 6 Meter Abstand sein um alle rum, das kann echt nicht sein.
Wie ist es? Elbphilharmonie, Sie, Orchester, 5 Meter weg, kein Publikum. Würden Sie trotzdem gerne singen oder würden Sie sagen, nee, wenn ich die Leute nicht spüre im Raum, dann ist es für mich einfach nur alles in Dosenkost oder so, wie soll man das sagen, ja?
Ich würde singen.
Ja.
Wir haben ja heute auch eine Aufnahme gemacht, weil ich das toll finde, trotzdem was zu geben, auch wenn es nur digital ist, an die Leute. Aber es ist wirklich nicht das Gleiche. Mhm. Es ist nicht die gleiche Spannung im Raum. Und es ist nicht so direkt, es ist ja eine Kommunikation, dieser Gesang. Es ist eine Kommunikation, so wie wir uns jetzt angucken und miteinander sprechen. So ist es im Konzert. Und das ist einfach ein Gefühl, was man nicht mit der Kamera erzeugen kann. Ich versuche mir das vorzustellen. Die Kirche ist voll. Ich spreche die Leute an und es ist ja auch so, dass viele Leute, glaube ich, jetzt davon was mitnehmen konnten, so in der Corona-Zeit, von diesen Streams, die alle gemacht wurden, digitale Konzerte und so weiter, aber es ist definitiv nicht das Gleiche.
Aber Sie sehen ja nicht die Leute, die, wenn Sie singen, Sie spüren sie höchstens, ne? Oder sehen Sie dann wirklich auch mal irgendjemand, der versunken ist oder der sich was zufächelt oder so. Ich meine, ich glaube, die Schauspieler gucken ja auch immer, finde ich, gegen die Lampe oder unter die Scheuerleiste, wenn die gucken ja nicht ins Publikum, ja. Ist es denn, was heißt das eigentlich, Draht zum Publikum? Sie merken halt, man spürt, glaube ich, relativ schnell die Aura in so einem Raum.
Das, ja, man spürt die Atmosphäre sehr. Man spürt, ob die zuhören oder nicht.
Ja.
Man spürt auch, ein paar hören zu, ein paar hören nicht zu.
Ja.
Und was ich besonders faszinierend finde, wenn ich dann merke, ich habe den ganzen Raum gepackt. Die hören mir alle zu. Die sind total dabei. Das ist eigentlich egal, was es für ein Raum ist, kleine Kirche oder großer Konzertsaal. Das merkt man total. Und manchmal gucke ich auch tatsächlich Leute an und sehe so, der hört gerade total zu. Oft gucke ich auch auf die Scheuerleiste oder so. Das ist schon auch gut, einfach um meine Konzentration nicht zu verlieren. Ne? Weil es geht ja auch oft darum, den Text zu behalten, auswendig, die ganzen Noten richtig zu singen und so. Aber die schönste Situation ist wirklich, wenn man sich davon frei machen kann und einfach nur den Leuten erzählt, worum es geht.
Würden Sie auch mal abbiegen in Richtung Jazz oder mal, dass einer Surabaya-Johnny von Ihnen abzwingt oder sowas Brecht-mäßiges? Haben Sie da mal Lust gehabt? Oder verdirbt es die Stimme, wenn man so Chansons singt und so? Oder haben Sie da gar keinen Draht dazu?
Chanson singen habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Ich habe aber neulich ist auch schon wieder ein paar Jahre her, so eine Jazz-Kantate gesungen tatsächlich. Mhm. Das war die deutsche Erstaufführung, wieder mal neue Musik von einer brasilianischen Kantate, wo ich mir tatsächlich so ein bisschen Scat-Gesang anüben musste und auch erstmal hören, wie das überhaupt funktioniert. Und das Stück war auch ein bisschen anders notiert, als man es normal kennt. Und es ist eine sehr komplizierte Harmonik gewesen. Das heißt, man muss es wirklich üben. Deswegen hat mir das auch Spaß gemacht, weil das mal ganz neue Sachen von der Stimme verlangt, neue Technik und neue Musik. Und es hat total Spaß gemacht. Also ich würde es machen, solange es eben nicht auf die Stimme geht. Das stimmt schon. Und solange es nicht der, sage ich mal jetzt, klassischen Stimmtechnik insofern schadet, als dass ich danach nicht mehr wieder normal singen kann,
also,
würde ich so sagen.
Was heißt es eigentlich immer, das schadet der Stimme? Ne? Also klar, Whisky, Zigarren, klar. Aber wenn sie zu tief gehen oder wenn sie dann, wann bilden sich diese berühmten Knötchen, vor denen jeder Angst hat und so? Was, wenn sie zu hoch, was muss passieren, damit man sozusagen die Stimme versaut?
Ja, das kann natürlich verschieden sein, warum jetzt Knötchen entstehen. Das ist meistens eine Überlastung der Stimme, ein falscher Gebrauch der Muskulatur.
Ah, okay.
Wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwie Rock oder so zu singen, was ich nicht kann mit meiner Technik, dann würde es mir wahrscheinlich auf die Stimme gehen, weil ich dann so zu viel Druck gebe da drauf. Das belastet den Muskel zu viel. Das ist wie, wenn ich jetzt irgendwie Sprinterin bin oder so und immer zu doll aufstampfe mit den Knien oder sowas. Und dann irgendwann geht es mir auf die Knie.
Drei Wünsche. Was soll jetzt passieren? Letzte Frage.
Drei Wünsche. Es soll eine Möglichkeit gefunden werden, dass die Musik wieder so aufgeführt werden kann, wie sie gedacht ist. Mit großem Orchester, mit allen Sängern, die dazu gehören. Wie auch immer, das muss nicht mit viel Publikum sein, aber es soll wieder stattfinden dürfen. Ein weiterer Wunsch ist, dass das alles einen positiven Effekt hat auf das Leben auf dieser Erde. Ich spreche nur kurz an, Klimaschutz, Politik im allgemeinen, Umgang mit dem Leben, wie wollen wir leben? Vielleicht können wir da so ein bisschen Besinnung mitnehmen, die wir jetzt alle hatten. Was ist eigentlich wirklich wichtig für unser Leben? Wie wollen wir leben miteinander auf der ganzen Welt? Ja, ich würde mir auch wünschen, dass doch auch etwas mitgenommen wird aus dieser Zeit, fürs Kulturleben speziell, weil das war nicht so optimal, wie das vorher gelaufen ist. Also die prekäre Situation, die sich jetzt bei vielen Künstlern vor allem gezeigt hat, ist ja nicht von ungefähr entstanden. Nicht nur dadurch, dass jetzt plötzlich keine Konzerte mehr stattfinden, sondern dass das vorher alles schon nicht so gut gelaufen ist, dass man jetzt davon auch mal ein halbes Jahr lang leben kann. Das ist jetzt bei mir persönlich nicht so dramatisch, aber ich habe es von vielen Kollegen gehört. Ich wünsche mir, dass das allgemein nicht nur mehr Anerkennung in der Gesellschaft findet, sondern auch eine größere Selbstverständlichkeit gibt dafür, dass es eben Kultur gibt und Menschen, die Kultur machen. Und das müssen auch Menschen machen. Und dass es mehr Wirkung auch in der Gesellschaft hat auf neue Art und Weise. Also ich würde mir wünschen, dass es aus dieser Zeit mitgenommen mit den ganzen neuen Konzepten, die wir uns so ausgedacht haben, für die Musik oder für die Kultur im Generellen eine neue Umgangsweise mit der Kultur gibt und eine neue Verankerung im Leben allgemein.
Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren und ich freue mich über dieses Gespräch. Ja.
Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.